Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. In der neuen Episode meines Podcasts Leben, Lieben, Lachen wird wirklich extrem viel gelacht. Kein Wunder, mein Gast ist Christian Jaco Habekost. Jaco Habekost ist weit über die Grenzen der Pfalz hinaus für sein Kabarett im Pfälzer Mundart bekannt. Mit Sprache verbindet er Heimat. Nicht nur darüber spreche ich mit ihm, sondern auch über seine vielseitigen, spannenden Projekte, wie seine aktuelle Show, das Asterix-Buch auf Pfälzisch und seine Elbenfels-Krimis. Wir sitzen hier live und in Farbe im wunderschönen Gemeingut Fitzritter in Bad Dürkheim mit dem legendären Christian Jaco Habekost. Und wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir du sagen, wofür ich sehr dankbar bin. Vielen Dank, lieber Jaco, und auch, dass du heute für mich Zeit hast.
Bei so einer charmanten, netten Anfrage und natürlich so einer regional zentrierten Anfrage kann ich ja nicht Nee sagen. Und dass sich Kurpelzer und Pelzer duzen, ist auch klar, weil bei uns ist das Sie irgendwie, ja, das sagt, lässt man der Außergewärtige. Allerdings ist es so, dass Pelzer auch das Du nie missbrauche. Also da passt immer noch ein bisschen Papier dazwischen, bis man sich dann irgendwann wirklich verbrüdert hat beim Schoppe oder so.
Wie viel Schoppe bräuchte mal heute?
Ich weiß nicht, ich fühle mich bei dir sofort zu Hause, wenn man so eine tolle Interviewerin hat. So, haben wir jetzt genug Honig verspritzt?
Jetzt haben wir genug rumgeschleimt und ich klebe schon am Stuhl fest. Nee, wunderbar. Jaco, wir sind ja hier in der schönen Pfalz, in deiner Heimat. Wie tief bist du eigentlich in der Pfalz verwurzelt und was macht dieser Landstrich für dich persönlich auch aus?
Eigentlich bin ich nur in Anführungszeichen emotional verwurzelt, ganz tief verwurzelt. Wenn man sich meine Biografie anguckt, da kommt viel anderes Zeug, sage ich mal, noch zwischendurch. Also beide Eltern sind nicht von hier. Meine Mutter ist aus Berlin, mein Vater ist Niederer Sachse. Und die hat glücklicherweise aber das Universum hierher verschlagen, so dass ich in dieser Region hier auf die Welt kommen konnte, aber rechtsrheinisch. Ich bin in Mannheim geboren und aufgewachsen und bin dann aber immer wieder, meine Kindheit auch schon so, immer wenn man einen Ausflug gemacht hat in linksrheinische Pfalz, da hat mein Herz irgendwie höher geschlagen. Ich fand das ganz toll. Und deswegen habe ich mich eigentlich seit meinen Studentenzeiten immer umgeguckt, wie kann ich da rüberziehen. Und irgendwann hat es geklappt. Und jetzt wohne ich eigentlich schon mehr als die Hälfte meines Lebens linksrheinisch. Was aber für mich jetzt gar nicht so den großen Unterschied macht, weil ich das ja als Sprachraum sehe, und das sehe ja nicht nur ich so, das ist ja linguistisch auch so ein bisschen ein großer Sprachraum, weil die Sprache, also das Pelzische, kümmert sich nicht um Geschichte, kümmert sich nicht um, dass andere Grenzen gezogen sind, kümmert sich auch nicht darum, ob auf der einen Seite der eine Fußballverein ist, auf der anderen Seite der, und man ist verfeindet etc., sondern die Spruch ist die Spruch und die wird halt links- und rechtsrheinisch in verschiedenen Varianten halt gebabbelt.
Und ist die Spruch dann auch sowas wie für dich wie Heimat? Kann man das sagen? Kann Sprache Heimat sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen ist mir es auch so wichtig, den Dialekt, die Mundart zu pflegen. Auch wenn ich das jetzt hochdeutsch ausgesprochen habe, um auch mal den Hörerinnen und Hörern zu zeigen, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, logischerweise, weil meine Eltern haben ja nie erlaubt, dass ich daheim pelzig babbel. Das war gar nichts. Das war was für. Meine Eltern haben das wie viele Außergewärtige eher als Soziolekt begriffen, als Dialekt. Also wenn jemand diesen Dialekt, der ja jetzt für, ich sag mal, norddeutsche Ohren nicht gerade so edel und fein klingt, wenn diesen Dialekt spricht, dann muss das irgendwie was Niederes sein, was schlecht ausgebildet ist, wo die Bildung fehlt etc. Wobei es natürlich ein Dialekt ist. Und ich habe gemerkt, dass der Dialekt, ich will den haben. Und deswegen habe ich mir den auf der Gas geholt.
Das ist eigentlich wie Fremdsprachen lernen. Dafür muss man sehr viel Anstrengung reinstecken. Und ich finde, also Dialekte finde ich heute eine besondere Bildung in einer Gesellschaft, die irgendwie immer weiter ihre Wurzeln verliert, oder?
Ja, vor allen Dingen eine Gesellschaft, die durch verschiedene Einflüsse immer gleicher wird. Also ich sage immer, das mache ich auch immer so in einer Ansprache. Gestern zum Beispiel war ich beim Tag der Pfarrerinnen und Pfarrer. Alle deutschen Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich in Kaiserslautern versammelt. Jetzt nicht alle, aber die, die halt hingefahren sind. Und da hast du natürlich dann von Flensburg bis Bayern bis überall hast du Leute. Und dann sage ich das auch. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass Pelzisch der beste, der tollste Dialekt ist. Das behalte ich für mich, das stimmt natürlich trotzdem. Aber ich sage dann einfach, lasst uns die Dialekte pflegen, weil das ist wichtig, weil wie schlimm wäre es, wenn man irgendwie ein paar hundert Kilometer fährt, aus dem Auto aussteigt und dann babbeln die Leute genauso weiter. Das wäre so langweilig. Die Leute würden dann genauso babbeln, wie ihre Fußgängerzone inzwischen schon aussehen. Also dieses Uniforme, dieses Gleichbleibende, und das ist, glaube ich, so wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen. Dialekt ist Heimat, Dialekt ist vor allen Dingen aber Identität. Dass man sich mit irgendwas, an irgendwas festhalten kann und sagen, ja, da bin ich her. Ohne gleichzeitig aber engstirnig oder mit Scheuklappen durch die Welt zu rennen. Weil das, wenn du das heutzutage machst, dann hast du sowieso den Anschluss verloren.
Jetzt prägt natürlich dein Dialekt auch deine Programme. Ja. Ist es auch eine Art Erfolgsrezept, warum deine Programme so erfolgreich sind, wegen des Dialekts? Oder glaubst du, dass die Pfälzer auch einen besonderen Humor haben, schon allein in der Sprache, damit es explodiert?
Ja, ich glaube, dass natürlich jeder Dialekt hat seine Eigenarten. Und ich glaube, dass eine Haupteigenart des Pfälzischen ist halt, dass man sich gegenseitig gerne so ein bisschen, ich sag's mal auf Hochdeutsch, auf die Schippe nimmt. Ja, also pelzig, wenn man sagt, man sich gegenseitig uzt. Und das ist ja an sich schon eine Vorlage für einen Satiriker. Wenn du zwei Pelzer dir gegenüber hockst, die sich gegenseitig uzen, und hast du was gehört? Oh, hörst du schon am Klang, dass das alles nicht so ernst gemeint ist, dann musst du gar nicht mehr viel machen. Musst du das eigentlich nur noch aufschreiben oder irgendwie festhalten, das reproduzieren, und dann ist es an sich schon lustig. Also das ist, glaube ich, eine Eigenart des Pelzischen. Und bei mir ist es halt so gewesen, ich habe ja früher schon auch, oder so habe ich eigentlich angefangen, hochdeutsche Programme gemacht. Ich wollte schon auch überregional durchstarten als Comedian, hatte auch verschiedene Gelegenheiten, das zu tun. Hab da eine Agentur gehabt in Köln, hab da einen Comedy-Preis gewonnen und die haben gesagt, wow, was ganz Besonderes. Aber irgendwie hat es nie so richtig geklappt. Da kam dann immer so die Rückmeldung, ja, die finden das alle ganz toll, was du machst. Aber das ist so dicht, das ist alles so dicht. Und weil ich war halt jetzt nicht der, wie soll man sagen, so dieser Handwerker, der lange auf eine Beurnte hinarbeitet und dann, jetzt kommt die Beurnte, Achtung, haha, und dann kommt die nächste, ich bin ein Schnellsprecher, ich bin einer, der gern in jedem Satz möglichst 3-4 kleine Sachen noch, Details noch versteckt, die muss nicht jeder erkennen, muss nicht jeder hören, aber die es hören, die freuen sich dann darüber, wenn sie Lehrer sind zum Beispiel. Und deswegen war ich jetzt nicht so der Typ, der im Fernsehen bei so diesen typischen Comedy-Sendungen durchstarten konnte. Und dann habe ich gemerkt, habe ich gesagt, okay, Dialekt liegt mir so am Herzen, weil das hat eine Verbindung gehabt zu meiner akademischen Arbeit. Ich habe ja akademische Vorstrafen und habe viel geforscht in der Karibik über die Art von Dichtung, die da machen, also badische Art Rap-Dichtung, Dub-Poetry, wie hat das geheißen. Und das war natürlich alles nicht im Englischen, sondern in der Kreolsprache, die in Jamaika oder in Trinidad und Tobago gesprochen wurde. Und da habe ich gedacht, das, was die machen, könnte ich eigentlich auch machen, weil wir haben ja auch eine Art von Kreolsprache, wobei das Pelzisch natürlich kein Kreol ist, sondern ein Dialekt. Aber das ist das Gleiche, also der Rhythmus, der in der Spruch mit drin liegt, und da musst du gar nicht viel machen, weil jeder, der Pelzisch babbelt, der ist automatisch Musiker, ob er Instrument spielen kann oder nicht, weil er hat sein Gosch. Und die Gosch ist das tollste Instrument, was es gibt. Dann habe ich das probiert und das Erste, was ich geschrieben habe, das führe ich bis heute auf. Immer am Anfang, wenn Leute mich noch nicht so richtig kennen, mein Spruch ist hart und weich, ist wild und zahm, ist schnell und lahm. Mein Spruch ist wie ein Land, aromatisch, paradiesisch, mal schlecht, mal gut, grad wie man zum Bestimmen tut. Wenn man so spreche, kommt, dann ist mein Spruch die Best. Wenn man verstehe, kommt, dann ist mein Spruch ein Lied mit Melodie und besser wieder recht. Es geht noch weiter, ja. Aber ich will jetzt die Sendezeit nicht überstrapazieren. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch ein Weg, das auch hier zu machen. Also praktisch was von unten kommt sozusagen oder vom breiten, ich sage es mal Volk, ist ja auch wieder so komisch, von der Bevölkerung, unpoliert oder unreglementiert, man kann da schreiben, wie man will, das zu nehmen und das in ein Programm zu packen. Und dann habe ich mein erstes Mundartprogramm geschrieben, der Mundartist, und das war so erfolgreich, weil die Leute so gedacht haben, oh, einer der konsequent so Dialekt spricht, es war damals noch nicht so gang und gäbe, wie das vielleicht heute ist. Und dann habe ich abgewechselt. Habe ich ein Programm Hochdeutsch gemacht und ein Jahr später ein Programm Pelzisch. Dann habe ich aber nach einer Weile gemerkt, mir macht es mehr Spaß auf Pelzisch, weil da kann ich viel mehr ausdrücken. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass ich auch politische Sache, auch gesellschaftspolitische Sache im Dialekt ausdrücken kann. Und dann war das genau die Nische, die ich gesucht habe. Und die ich eigentlich nicht gesucht habe, aber die hat sich aufgetan. Und ja, die besetze ich bis heute.
Ja, und vor allen Dingen, finde ich, bist du da Vorreiter. Also viele
Kabarettisten, auch Comedians, machen es dir letztlich nach. Heutzutage. Ich sage immer, wenn man so ein Vorreiter ist, da war die Zeit damals irgendwie noch nicht reif für die breite Masse und du hast da eigentlich auch ein komisches Wort, aber Pionierarbeit geleistet. Und das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn man heute dich erlebt auf der Bühne, das ist immer bumsvoll bei dir, ja. Und die Leute, die feiern dich, die gehen ab, ja. Die feiern die Sprache, selbst die Hochdeutschen feiern die Sprache, auch wenn sie nur die Hälfte verstehen, aber es ist immer wieder ein Erlebnis und das muss man dir einfach auch mal sagen.
Dankeschön. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass für mich der Dialekt und die Mundart nie das Mittel zum Zweck waren, um nur Komik zu erzeugen, sondern wirklich eine Sprache. Das heißt also, viele Kolleginnen und Kollegen sind irgendwann in die Falle getappt. Mundart bedeutet Hausmeister. Mundart bedeutet Bademeister, Mundart bedeutet der Wirt, der so babbelt. Mundart kann aber genauso gut philosophisch werden, kann genauso gut irgendwelche großen Dichter zitieren, kann genauso gut was übersetzen in die Mundart, kann alles. Mundart ist eben, wie gesagt, kein Soziolekt, sondern ein Dialekt. Und wenn du von vornherein denkst, ja, Mundart ist immer nur beschränkt auf die, ich sag's mal, auf die Blade, auf die Dappische, dann nimmst du dir eine ganze große Bandbreite der Möglichkeiten. Und das habe ich nie gemacht, habe ich mal drauf geachtet. Vielleicht auch durch meine intellektuelle Vergangenheit, dass das so breit bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von meinem Erfolg, den ich habe. Ja, dass ich da Leute abholen konnte, die vorher eher so verschlossen waren für so Sachen und dann gesagt, oh, das ist ja auch, oh, da kann man ja, ja, also so, die Leitwäsche.
Ja, verstehe. Erlebst du solche Reaktionen heute noch, wenn du mal außerhalb der Pfalz auftrittst?
Nee, weil es ist ja so, ich mache ja schon lange keine Touren mehr, wo ich jetzt, sagen wir mal, in irgendeinem Theater in, was weiß da nicht, wie früher bei der Wühlmäuse in Berlin oder in Nürnberg oder was weiß ich, da so diesen Kabarettzyklus abklapper und dann hofft, dass am Abend 100 Leute kommen. Und wenn jetzt nur 20 Leute kommen, dann hast du ja draufgelegt. Das mache ich nicht mehr. Ich schlafe halt lieber in meinem eigenen Bett und mache hier in der Region glücklicherweise die Hallen voll. Das heißt, wenn ich irgendwo außerhalb unseres Sprachraums auftrete, dann ist es gewollt von den Leuten und dann wird es natürlich auch dementsprechend zelebriert. Dann wird gesagt, ah, das ist jetzt ein Vertreter der Pfalz. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, gehe ich nach Berlin, ins Rheinland, in ständigen Vertretungen des Landes Rheinland-Pfalz, so hieß es, glaube ich, ne?
Ja.
Ständige Vertretung oder war das was auch noch? Die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, wenn die zum Beispiel irgendwas machen oder Baden-Württemberg, dann werde ich eingeladen als, ja, um zu zeigen, das ist ein Stück unseres Landes, also ein Vertreter unseres Landes, der bringt die Kultur an den Mann. Oder eben auch andersrum, also wenn Leute von außerhalb hierher kommen, um hier einen Kongress zu machen oder ein Seminar oder irgendwas, oder irgendeine Firma macht ihr Jahrestreffen oder irgendwie sowas, dann wäre ich gern eingeladen. Da habe ich auch schon eine ganze Nummer drüber gemacht, dass dann vorher der Eventmanager sich mit mir trifft und sagt, ja, also Herr Dr. Habekost, wissen Sie, da kommen ja Leute aus dem ganzen Bundesgebiet und wir hätten gerne von Ihnen, dass Sie an dem Abend nach dem Diner dann den Leuten so mal klar machen, wie der Pfälzer so drauf ist, was den Pfälzer so ausmacht, wie der Pfälzer so tickt. Und dann ich sage, also der Pfälzer tickt so, wenn die ganze Zeit P wegloscht, schlachtet er eine neu. Mache ich natürlich nie. Es ist manchmal Wunschdenken. Ist einfach, ich will ja den Job haben. Also insofern überlege ich mal, ja, wie macht man so Leute klar, wie der Pfälzer tickt? Und das ist natürlich dann auch eine Art von, ja, Völkerverständigung, ein Kulturaustausch. Um den Leuten zu zeigen, natürlich sind die Pfälzer und die Kurpfälzer Klischee. Und natürlich erfüllen die auch die Stereotypen, die von außen auf sie projiziert werden, aber gleichzeitig eben auch nett. Und also der Pfälzer ist eben nicht nur Schuppeglas, sondern der ist auch Stilglas. Der hat also auch Stil. Aber er hat auch Stil, wenn er kein Stilglas in der Hand hat. Er hat auch Stil, wenn er nur das Schuppeglas in der Hand hat. Und diese Diskrepanz zwischen großem Gewächs und zwischen Riesling in der Literflasche, zwischen Riesling-Scholle und Stilglas, diese Diskrepanz zwischen das größte Weinfest der Welt und Borschtmarkt, die bestimmt halt unsere Region. Und das ist das Spannende.
Mir tränen voll Lachen die Augen. Es ist einfach so, so herrlich.
Ich verzähl doch bloß.
Ah jo, aber es passt ja eigentlich auch. Es ist, ich sag immer, dass der Pfälzer ist einfach eine Marke auch, finde ich, oder?
Ja, wobei, ich sag mal so, wenn man das von außen sieht und alles schön und gut und natürlich stimmt das alles. Aber du erlebst natürlich auch, ich sage mal, blöde Sache. Mhm. Also man sollte jetzt nicht meinen, ich feiere natürlich das Positive dieser Landsmannschaft ab und sage, wir sind gelassener, muss uns nur gehen lassen, dann sind wir gelassen. Wir sind cooler wie andere Leute, wir sind einfach, also mal so, das Leben ist für uns wichtiger als die Arbeit. Es gibt so andere Volksstämme in Deutschland, die leben, um zu schaffen. Und bei uns ist es umgekehrt. Und deswegen feiern wir auch gern. Durch unseren Dialekt, unser Dialekt ist sowas von effektiv. Dadurch sparen wir so viel Zeit, dass wir diese Zeit in Feste investieren. Und das Wichtigste ist für uns eben auch, und das kommt ja auch in den Romanen heraus, die ich zusammen mit meiner Frau Britta schreibe, in dem Elbenfels, das Wichtigste ist, das Leben zu feiern. Weil, also ganz hundertprozentig wissen wir, das Ende Hammer. Es kann sein, dass es noch ein paar andere gibt, da gibt es ja verschiedene Glaubensansätze, aber ganz sicher kann man nur sagen, dass das jetzt gerade das Leben ist, was man habe. Und das sollte man feiern. Das ist die eine Seite. Natürlich gibt es aber auch Pelzer, die spießig sind. Und es gibt auch Pelzer, die sind verbohrt. Und es gibt auch Pelzer, die, obwohl sie Pelzer sind, eigentlich lieber woanders leben sollte. Ja. Keine Ahnung. Es gibt auch Pelzer, die sind eben nicht so weltoffen wie wie dieses Land schon immer war, seit Jahrhunderten. Es gibt's auch alles. Also insofern, natürlich feiert man das bisschen das Positive ab, aber es gibt überall Blöde und Gute.
Das Überleben, die Pfälzer, das haben wir ja spätestens gelernt seit den Dokumentarfilmen von Benjamin Wagner, Hive wie Trive. 1 und 2 ist ja jetzt raus, wo du ja auch mitspielst. Du erzählst dort, du bist präsent. Und in dem Film wird ja gezeigt, wo wir Pelzer überall auf der Welt sind, gerade im Teil 2. Hast du eigentlich schon mal überlegt, auch hier wegzugehen? War das für dich ein Thema? Jetzt hast du gesagt, das halbe Leben schon hier. Hast du mal überlegt, mein Karibik, wo du natürlich auch deine Studien gemacht hast, ist ja auch nicht schlecht zum Leben, oder?
Ja, das stimmt. Es gab eine Zeit, da wollte ich eigentlich weg. Da war das klar, dass mir eigentlich in der Karibik irgendwo leben wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es halb-halb, weil ich bin ja noch aufgetreten und war auch jetzt nicht so unerfolgreich, wie man meinen können. Gab es ja auch schon tolle Sachen, die ich da erlebt habe. Aber auch allein natürlich die Lebensart, dort zu leben. Aber auch da ist es sowas, da hast du von außen ein Klischee und denkst, wow, paradiesisch, tolles Wetter immer, bla bla, die Leute. Aber auch da merkst du dann, wenn du eine Weile bist, dass es da Fallstricke gibt, dass es da Hinterhaltssituationen gibt, wo plötzlich du als netter weißer Tourist, der da plötzlich sich, ich sag mal, breit machen will, plötzlich Rassismus erfährst von der anderen Seite. Ja, es gibt zwar Leute, die sagen, Weiße können prinzipiell keinen Rassismus erfahren, weil immer nur sie die Rassisten sind, aber das ist natürlich Quatsch, weil Rassismus kann von jeder Seite ausgehen. Und wenn du dann sowas erfährst, das haben wir auch erfahren, aber das, sagen wir mal so, ich habe, als ich in die Palz gezogen bin, im Prinzip gewusst, das soll mein Lebensmittelpunkt sein, weil hier habe ich all das, was ich sonst in andere Länder oder in anderen Regionen der Welt immer so toll gefunden habe. Hier habe ich das beste Wetter, zumindest von Deutschland. Hier habe ich eine wunderbare Droge, die sogar legal. Wein. Hier habe ich ganz tolle Menschen um mich rum, die schon anders sind wie die anderen Leute. Zumindest kannst du ja ein paar aussuchen, die anders sind wie die anderen. Und vor allen Dingen habe ich hier eine Art von Lebensart, die passt eigentlich gar nicht so zu Deutschland, oder auch das ist natürlich ein Klischee, sondern ich habe eigentlich eher so eine mediterrane Lebensart. Überall da, wo man ja in Weingebiete fährt, ob das in Italien, in Spanien oder ist, da merkst du einen Unterschied. Da, wo Leute dieses Kulturgetränk, was es schon seit tausenden von Jahren gibt, zu sich nehmen oder davon leben, ist einfach ein anderer Lebensrhythmus. Und das hast du hier in Nepal. Und dann denke ich ja, wenn ich das alles hier habe, dann muss ich ja jetzt nicht weg. Und dann fahre ich lieber halt nur immer kurz weg, guck mal die Welt an und freue mich, wenn ich wieder zurückkomme und dann im Auto hocke und auf die Haar zufahre und denke, ja, da habe ich doch alles. Weil da hinten drauf ist es mehr.
Ich glaube, eine schönere Liebeserklärung an die Pfalz gibt es echt nicht. Wahnsinn. Da merkt man wirklich, dass du hier ja angekommen bist, dich wohlfühlst. Bist du eigentlich auch, wenn du jetzt nicht auftrittst oder mit mir hier beim Fitzritter sitzt, auch sonst wohl anzutreffen, wo du vielleicht auch, keine Ahnung, auf einer Pelzerhütte oder beim Wandern irgendwo, wo du auch so deine Ideen sammelst, die du auch nicht nur für deine Programme aufwendest, sondern eben auch mit deiner Frau Britta in eurer Krimireihe.
Ja, also man muss immer sich vorher ganz klar sein, will ich jetzt Donaus? Oder habe ich heute wirklich keinen Bock auf, oh, Chaco, her, komm da hoch, So, es ist ja natürlich nicht immer so. Aber du musst gewappnet sein, du willst ja auch nicht unhöflich sein zu den Leuten, sagen, jetzt halt mal dein Maul, ich bin heute privat da. Ja, das willst du ja auch nicht. Du bist irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens in gewissem Sinne und dann, das musst du, nimmst du dann auch in Kauf. Und manchmal hat man darauf gelust, dann bleibst du halt daheim. Sonst bist du unhöflich. Also, wenn du das aber willst, klar, dann gehen wir schon mal in den Wald. Aber ich sag dir jetzt ganz ehrlich, während Corona waren wir so oft im Wald, weil das war ja das Einzige, was ich machen können. Und da, wo wir wohnen, wir müssen praktisch rauslaufen und sind innerhalb von ein paar Meter sind wir im Wald. Ich kenne inzwischen jeden Weg, ich kenne jede Bank, wo ich gesessen bin und gesagt, wie soll das alles enden? Dass man nach Corona dann eben gedacht hat, so, der Wald hat jetzt mal Ruhe, ich muss jetzt mal wieder unter Leute. Und also ja, wir sind gerne im Wald, wo ich unheimlich gern bin. Wir haben ja ganz viel Monumente aus römischer Zeit, also im römischen Weingut in Ungsteinhofe bin ich sehr gerne. Dann haben wir einen römischen Steinbruch, den sehe ich auf meinem Arbeitszimmer aus. Dann gucke ich als rüber und denke ich, ach Gott, die Römer, ja, die waren auch schon da. Also das habe ich praktisch im Pelzerwald rausgeschnitzt, hätte ich beinahe gesagt, rauskaue. Der war ja früher völlig überwachsen, den haben sie wieder freigelegt. So ein römischer Steinbruch. Und wenn du dann darauf umkletterst, kannst du sogar noch so Graffiti sehen von den Römern, die haben sie so reingekritzt. Hunne ist dann so eine Legende, wo du genau lesen kannst, ja, da hat er der und das gemacht, das ist ein böser Spruch, sagt man seine Kinder besser nicht, haben ja auch so Sprüche da reingekritzt. Da bin ich gern. Und ja, und dann natürlich zur Hauptrecherche, muss man wirklich sagen, da musste ich halt ins Getümmel stürzen. Das heißt, wenn hier in Dergem, in Bad Dürkheim, das größte Weinfest der Welt ist, Wurstmarkt, ich sage es noch einmal, dann denke ich am Anfang, ich sage es jetzt mal ganz offen, das habe ich noch nie jemandem gesagt. Dann denke ich am Anfang, wieder Waschmarkt, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so arg große Lust mit so viel Leid. Und dann siehst du, wie das sich langsam aufbaut. Wir können sehen, können wir runter gucken und dann siehst du, wie das Riesenrad, jetzt steht das Riesenrad, dann kommt das. Und dann steigt so dieses Fieber in der Stadt auch und dann kannst du es gar nicht erwarten. Und dann bist du bei der Eröffnung da und dann denkst du, okay, jetzt mache ich mal einen Tag Pause. Dann hockst du oben und dann denkst du, dann hörst du das Gedeste und dann denkst du, ach komm, kleine Spaziergang, gerade eine Stunde. Dann gehst du runter, nach 4 Stunden komme ich wieder heim. Also das ist so eine Art von Lebensgefühl während der Zeit, was du dann hast. Und da sammelst du natürlich dann, ja, ich will mal nicht sagen, für jedes Programm alles, aber da erlebst du halt ganz tolle Sachen, die du dann später in einer gewissen Art verarbeitest.
Nein, ich hoffe nicht den Traubentod, so wie euer Teil 5 von Elbenfels Krimi heißt, oder? Wo ist da so die Hauptidee entstanden?
Ja, also es gibt natürlich in Deutschland sehr viele Regionalkrimi-Reihen und wir haben immer irgendwie versucht, einer zu finden, der uns gefällt. Und es gab jetzt nicht so viel, weil Regionalkrimis haben sich aus unserer Sicht immer darin erschöpft, ein paar Ortsnamen, ein paar Nahrungsmittel und vielleicht 2, 3 Schimpfwörter. Und dann haben wir gedacht, das ist einfach zu wenig, um eine Region darzustellen. Ich will, dass die Region wie eine eigene Figur ist in dem Roman und nicht nur so klischeehaft irgendwie so reingeworfen wird. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir versuchen uns mal ganz anders zu machen. Und meine Frau ist ja Autorin, die kommt die schreibt historische Romane, die kommt von einer ganz anderen Seite, die erzählt da unfassbar tolle Sachen. Ich bin ja eher so der Typ für die kurzen Texte und für die pointierten Sachen. Und dann haben wir uns eben auch in einer Weinlaune mit ein paar Freunden einen Namen ausgedacht von einem imaginären Dorf, was es nicht gibt, aber was das idealtypische Dorf sein sollte, wo Pelzer ihre Lebensart so ausleben, wie man das eigentlich gern hätte, dass es überall so ist. Das Dorf heißt Elbenfels. Und daraus wurde dann, also nach der ersten Folge, die Elbenfels-Reihe. Weil inzwischen sind wir beim 6. Band, den wir gerade schreiben oder gerade fertig am Fertigschreiben sind, angelangt. Das kommt im Mai 2025 raus. Haben wir natürlich gehofft, dass es so erfolgreich wird, aber dass es dann wirklich so abgeht, das war natürlich großartig. Zumal es dann ein überregionaler Verlag, der Pieper Verlag, aufgegriffen hat, die ganze Reihe nochmal neu aufgelegt hat. Und insofern sind aber auch die Titel so entstanden. Also wir würden jetzt vielleicht andere Titel dem geben, aber da musste dich dann eben so einen belletristischen Verlag anpassen. Die haben ihr eigenes Ding. Die machen auch die Cover, so wie sie das dann denken. manchmal kriegst du dann beim letzten Mal so einen Cover-Entwurf, dann guckst du drauf und denkst, was ist denn das? Das ist ja nicht die Palz. Das war eindeutig dann irgendwo im Rheingau oder so oder an der Nahe. Dann habe ich gesagt, in der Palz fließt jetzt nicht so ein Fluss so schlängelmäßig vorbei, weil in der Palz fließt ein Fluss vorbei, der ist grad. Ja, seit der Tula den umgebaut hat, ist das ein Kanal so. Und wenn über der Reihe drüber gehst, dann bist du eben nicht mehr in der Palz, dann bist du in der Kurpalz. Aber das, was ihr da und so, das musst du den Leuten aber klar machen, die kommen natürlich aus Berlin. Dieses Grafikbüro, verrate ich vielleicht viel zu viel, aber ist egal. Und dann sagen die, ja, okay, dann gibt's ein anderes und dann bastelst du das natürlich um und dann hast du ein schönes Cover. Aber auch das kommt natürlich von denen, die wollen das so verkaufen und ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht, wenn man das so verpackt. Traubentod ist halt jetzt, haben uns ein paar Schulleute schon gesagt, ach gut, wenn die Traube tot sind, dann haben wir ja nichts mehr zu saufen. Ich sage, ja, stimmt, aber so war es jetzt nicht gemeint. So.
Ich bin echt gespannt, wie du den Menschen in Berlin die Elbe-Tritsche erklärst.
Das ist gar nicht so schwer. Also wir haben ja extra in dieser Elbenfels-Reihe auch, ist so ein bisschen mystisch. Also das Element von Zauber und ein bisschen nicht ganz real sollte schon dabei sein. Also da gibt's natürlich, Elbenfels weist natürlich auf Elbe-Tritsche hin. Und wenn man dann sagt, das ist eine Fabelfigur, ein Fabeltier, was in keinem zoologischen Verzeichnis gelistet ist, es aber trotzdem gibt, das sieht so und so aus. Und wenn man dann sagt, sind sich die Pelzer selbst nicht ganz ähnlich, der eine sieht, weil halt jeder das Bild am Schatten sieht, oder der eine sieht so, oder dann gibt es einen Brunnen, der stellt es so dar, gibt es ja ganz großartige Elbe-Tritsche Brunnen vom Gernot Rumpf, gerade in Neustadt, großartig. Und wenn du dann denkst, Elbe-Tritsche sehen immer so aus, dann hast du Knitte. Weil niemand anders, egal. Auf jeden Fall, dass das Fabelwesen sind, die den Menschen, zumindest Elbenfels, helfen, ihre Eigenart oder die Unversehrtheit des Dorfes zu bewahren, dann gehen die da schon mit. In Elbenfels gibt es ja noch ganz andere Sachen. In Elbenfels gibt es ja so einen ganz alten Winzer, den es eigentlich schon gar nicht mehr gibt, der hockt da und auf seinem alten Traktor, der 1932 gebaut ist, so ein alter Lanz, und fährt immer durch den Wald. Ich sage jetzt nicht mehr. Es ist der Erwin. Der Erwin ist eine Lieblingsfigur aller Elbenfels-Leser, weil die haben uns immer gesagt, seit ich eure Romane gelesen habe und wenn ich irgendwo einen Traktorfahrer sehe, denke ich immer an der Erwin. Also der Erwin ist ein Geist sozusagen, ja. Und der taucht auch immer auf in dem Buch. Das haben die uns glücklicherweise drin gelassen. Auch das sind jetzt für Regionalkrimis nicht gerade typische Elemente. Aber das macht eben alles Elbenfels aus und wahrscheinlich auch den Erfolg.
Geht ihr dann auch wieder auf Lesungen? Wenn ihr den sechsten Teil raus habt?
Ja, also wir machen dann immer, versuchen so eine kleine Lesereise zusammenzustellen, wobei das auch schwierig manchmal ist zu koordinieren. Wenn ich ein neues Programm mache, will ich mich ja nicht selbst kannibalisieren sozusagen. Da muss ich genau aufpassen. Aber ja, wir machen eine kleine Lesereise. Auch das ist dann für Leute mal ein neues Erlebnis. Also ein bisschen mehr zum Anfassen. Ja, nur so 100 Leute oder so. Und dann vielleicht mit Weinverkostung etc. Und das lesen wir dann alles selbst. Also mit verteilten Rollen. Also die Britta liest den Fließtext und die Frauenfiguren und ich lese die Männerfiguren. Und das ist dann praktisch wie so ein Hörspiel. Deswegen sind auch die Hörbücher auch so erfolgreich, weil man dann im Prinzip auch ein Hörspiel.
Mit verstellter Stimme, das zum Beispiel, oder?
Und der Willi, der redet so. Und das ist natürlich die Hauptfigur, ist der Carlos Herb, der ist ja aus Hamburg. Ne? Das ist ja dieser Culture Clash. Und bei der Britta gibt es dann halt, oh, die Elsbeth, das ist die Wirtin von der Weihstub. Und lauter so Zeug. Und der Erwin redet dann so. Das ist ein alter Traktorfahrer, das hat früher hat's das nicht gegeben. Wer hätte das gedacht, dass der Spruch nicht da irgendwo eingebaut wird? Ja?
Wunderbar, es ist echt herrlich. Aber im Moment hast du ja noch ein ganz anderes tolles Buch, was vielleicht auch mit dem Blick aus deinem Arbeitszimmer zusammenhängt, wenn du so beschreibst und von dem Steinbruch erzählst und den Römern. Du hast dich ja auch nochmal mit zwei Helden beschäftigt, nämlich Asterix und Obelix, auch Helden meiner Kindheit und meinem Heute. Und jetzt gibt's dank dir Asterix und Obelix auf Pfälzisch, habe ich es richtig gesagt? Auf Pfälzisch, gell? Ja, muss ich sagen.
Das P darf nie weglose. Das F konnte schon mal weglose, aber das P nie.
Auf Pfälzisch. Ja. Ajo, jetzt kriege ich noch einen Sprachkurs. So soll es sein. Ich finde das total spannend, aber was bedeutet das für dich selber, auch so ein Kultbuch oder so eine Kultserie zu übersetzen und dem eigentlich deine Note aufzudrücken?
Also sagen wir so, es gibt Sachen, in so einer Karriere, die ich ja jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten habe, die willst du erkämpfen, die willst du haben. Da kämpfst du und kriegst nicht und kriegst und irgendwann kriegst du dann vielleicht die Hälfte von oder so. Und es gibt Sachen, die fliegen dir einfach zu. Und manchmal begreifst du es gar nicht, was da gerade passiert. Also das war so mit dem Beispiel, dass der Piper Verlag, lang bevor wir überhaupt mit Elfenfels bei diesem Verlag waren, bei mir eine Anfrage gestartet hat, möchten Sie ein Buch schreiben, Gebrauchsanweisung für die Pfalz. Da gibt's so eine Reihe, Gebrauchsanweisung für Bayern, Gebrauchsanweisung für die USA, Gebrauchsanweisung bla 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 bla. Und dann habe ich gedacht, muss gerade ein neues Programm schreiben und so, und habe ich doch gezögert. Und die Frau konnte gar nicht begreifen, dass ich da so zögere und eigentlich fast abgelehnt hätte. Und irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen. Die hat wahrscheinlich gedacht, ein völlig arroganter Hinterwäldler, kommt da aus der Pfalz und will das nicht schreiben. Und als ich dann begriffen habe, was das eigentlich für ein Buch ist und was das für eine Reihe ist und was das für ein Renommee hat, das habe ich dann erst begriffen, inzwischen gibt es, glaube ich, die fünfte Auflage davon. Also das nennt man dann, das ist kein Bestseller, sondern ein Steadyseller im Buchjargon. Das heißt, es verkauft sich ständig, immer wieder, zu jedem Weihnachten und so weiter. Und da ist ja praktisch alles zusammengefasst, was die Pfalz, was die Kurpfalz ausmacht. Und da hätte ich beinahe abgelehnt. So, und beim Asterix war es nicht unbedingt so ähnlich, aber das kam auch einfach auf den Tisch geflattert. Da habe ich eine E-Mail bekommen. Ja, der Georg Tempel aus Bad Dürkheim, der schon für den Egmont Verlag gearbeitet hat und so, der hätte Sie empfohlen, wir möchten gerne einen Asterix so pelzig übersetzen. Und dann habe ich gedacht, was? Asterix? Nee. Und dann hast du aber in dem Moment wirklich gemerkt, oh, das Universum klopft an deine Tür, die Tür geht auf, schreite durch, sag yay. Natürlich war da habe ich nicht lange gezögert, logischerweise nicht, weil ich selbst Asterix-Fan bin, seit frühester Kindheit schon. War damals das einzige Comic, was ich habe lesen dürfen, weil meine Erziehungsberechtigten, wie vielleicht schon angeklungen ist vorher, einen gewissen Bildungsauftrag gesehen haben in meiner Erziehung. Aber Asterix, als ich es dann gemerkt habe, oh ja, da steckt ein bisschen lateinische Bildung drin, haben sie es mir erlaubt. Das heißt, die habe ich gefreistet, die ganze Dinger. Und jetzt kriegst du dann Jahrzehnte später das Angebot, das zu übersetzen in deine Mundart. Das war natürlich der Hammer. Und dann habe ich genau das auch genommen, mein Lieblingsheft. Inzwischen gehäuft mir das richtig schönes Hardcover heutzutage. Asterix als Gladiator, das ist mein Lieblingsding. War schon immer mein Lieblingsheft, weil ich da als Kleiner mit dem Asterix und Obelix durch ein Rom laufen konnte, was es ja so gar nicht mehr gab. Du hast ja heute nur noch die Überreste gesehen, die Ruinen. Und da ist es ja gezeichnet, da gibt's ja alles. Weinstuben, Zebrastreifen, diese Blöcke, die auf der Straße liegen, so mich völlig fasziniert. Brunnen, die ganze Tempel waren noch voll intakt. Und ich dachte, wow, deswegen hat mich das so fasziniert. Im Kolosseum, die Waagerenne und alles ganze Zeug. Und das durfte ich jetzt plötzlich übersetzen. Ja, 20 Jahre oder über 20 Jahre nachdem. Es gibt ja schon zwei Asterix auf Pelzisch. Die sind in den 90er Jahren erschienen, waren aber wohl jetzt nicht so erfolgreich, dass der Verlag das weitermachen wollte. Und jetzt hat er nochmal einen neuen Anlauf genommen und ist auf mich zukommen. Das ist natürlich ein Sechser im Lotto. Zumal das dann wirklich abgegangen ist.
Und was war so das Schwierige dabei? Ist dir das sehr leicht gefallen, einfach so den Duktus, auch Asterix Obelix haben ja eine spezielle Sprache und ein spezielles Miteinander, das dann aufs Pfälzische zu übersetzen?
Ja, also du hast natürlich mehrere Dimensionen. Du kannst natürlich erstmal Wort für Wort übersetzen, so wie das ein Übersetzer von einem Roman machen würde. Der würde ja versuchen, den Sound, den der Autor in der Originalsprache hatte, beizubehalten. Dann überlegt er sich die Adjektive, wie er die am besten übersetzt, bla 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 bla. Das ist das eine. Das macht man erstmal. Man hat ja praktisch dann nummerierte Sprechblasen, dann hat man die Texte vor sich, guckt sich die Bilder an, übersetzt, jetzt macht er das, fertig. Das ist die erste Version. Und dann willst du jetzt aber ja nicht nur das Wort für Wort übersetzen, sondern du willst ja, dass es pelzig wird. Und zwar nicht nur von der Sprache her, sondern auch von der Mentalität her, von dem, wie man miteinander redet, von den Wörtern her, dann willst du auch, dass es ist ja schon an sich witzig, aber dass es vielleicht noch witziger wäre können, wenn das pelzige Element dazukommt. Und so habe ich dann Runde für Runde, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gehabt oder einen Text gehabt, wo ich so oft nochmal drüber gegangen bin, wie bei dem Asterix. Ich glaube, nach der achten Runde habe ich gesagt, so jetzt ist es so, dass ich es wegschicken kann.
Acht Runden waren es.
Ja, oder vielleicht waren es 6. Ich weiß nicht. Ich habe immer wieder versucht, weil ich war natürlich weit vor dem Abgabetermin fertig und dann habe ich gesagt, hopp, ja, jetzt liegt noch da, geh nochmal drüber. Ah, hat mir noch was aufgefallen. Da könntest du das noch einbauen. Da hast du noch ein schönes Wort. Und Labbedudel muss noch neu. Und Cäsar muss noch, das hat es früher nicht gegeben. Das war das Tollste überhaupt, weil ich gedacht habe, eigentlich sind die Pelzer und die Gallier ja gleich, weil sie unterdrückt sind, weil sie praktisch nicht so angesehen sind und weil jeder denkt, na ja, Provinz und so. Und die andere, also die Römer, müssten ja dann eigentlich einen anderen Dialekt babbeln. Weißt? Also Saarländisch oder
Sächsisch
oder Schwäbisch. Ne, schon unseren nächsten, sagen wir mal, Kontrahenten oder Feinde. Was natürlich ein Quatsch ist. Aber als ich dann gesagt habe, natürlich geht es nicht, es muss entweder alles oder gar nicht, alle hat jeder Pelzisch reden müssen, auch die Römer. Aber dann habe ich gemerkt, nach einer Weile, dass die Römer wirklich eine eigene Komik entwickeln, wenn die Pelzisch babbeln, vor allen Dingen der Cäsar. Wenn der dann in der Arena hockt und sieht, was da unten abgeht, Asterix und Obelix beim Wagenrennen, der Troubadix fängt auch zu singen und die Löwen hauen ab. Und der Cäsar hockt dann oben und sagt, das hat's früher nicht gegeben. Da ich dachte, ja, das ist so der eigene Komik. Genauso muss es sein.
Glaubst du eigentlich, dass auch solche Projekte, sei es jetzt Elbenfels-Krimi oder auch Asterix oder auch deine Programme, dazu beitragen können, dass Dialekte wiederbelebt werden und vielleicht wieder stärker in den Blickpunkt der Gesellschaft rücken, weil letztlich ist es ja auch ein Stück Geschichte von uns allen. Sei es jetzt hier in Deutschland mit den Dialekten, aber auch Italiener haben ihre Dialekte. Die Karibik gibt es auch ganz viele unterschiedliche Dialekte. Ist das wichtig? Glaubst du, dass das auch hilft mit solchen Projekten?
Ja, das glaube ich schon. Also sagen wir mal so, es gibt ja irgendwo einen Einschnitt, wo man plötzlich merkt, der Dialekt wird nicht mehr weitergegeben an die nächste Generation. Oder zumindest nicht mehr so flächendeckend, wie das vorher war. Und der ist ja jetzt bei uns, du siehst überall jugendliche Kinder, die haben zwar Pelzisch oder Dialekt sprechende Eltern, aber die Kinder reden reinstes Hochdeutsch. Also irgendwas ist da passiert. Und das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen, aber man kann ja versuchen, diese Kinder, diese Jugendlichen, ich sage jetzt mal, anzufixen, auf eine positive Art zu sagen, hey, Dialekt ist was Geiles, Mundart, macht total Spaß, wenn man die redet. Das ist nicht für Primitive, das ist nicht für Blöde, sondern das ist was für Leute, die sich noch besser ausdrücken wollen. Die haben viel bessere Schimpfwörter, die haben viel bessere Ausdrucksweisen, wo du hip sind die, ja, du kannst alles machen, du musst irgendwie bloß den Leuten nachbringen. Und da ist, glaube ich, im Moment gerade eine gute Welle unterwegs. Anonyme Gitarristen machen Musik, die jeder sich anhören kann, von 80 bis 8. Es gibt da Fans, was ein Phänomen ist, was es auch in anderen Dialekträumen gibt. So ein Projekt wie Asterix, ja klar, dass man sagt, ja, wie redet der jetzt, wie? Und dass man es genau lesen muss und so soll, dass vielleicht sogar ein Lehrer in der Schule draufkommt, zu sagen, hopp, wir machen jetzt mal, oder hopp würde ich nicht sagen, auf, wir machen jetzt mal eine Asterix-Lesestunde, dass ihr auch mal seht, wie die Leute da draußen so reden. Ob das genügt, ob das langt, dass auf lange Sicht Dialekte nicht aussterben oder zumindest sich so angleichen und so glatt werden, dass es eigentlich gar keine richtigen Dialekte mehr sind, das weiß ich nicht. Und ich weiß nur eins, dass man da nicht sentimental sein sollte und da versuchen sollte, irgendwelche Regeln aufzustellen oder irgendwas, sondern Sprache, das hat mich schon, seit ich studiere, oder im Prinzip schon immer fasziniert. Sprache ist was Dynamisches. Sprache ist ein eigenes Lebewesen. Und egal, ob das jetzt in der Karibik gesprochen wird, in Bayern oder in Italien, Dialekte, ist was Schönes. Aber es gibt auch viele Sprachen, die sterben aus. Und wenn das halt mal so ist, dass irgendwann unser Dialekt aussterbt, dann lag es nicht an mir.
Am besten, wir gründen noch eine Initiative. Es gibt ja immer so das Jugendwort des Jahres, ne, was dann so komische Sachen sind, aus 3 Buchstaben bestehen. Ich finde, wir sollten das Pfälzer Wort des Jahres küren. Das können wir sofort anfangen, diese Initiative. Und wirklich, das Wort muss aus dem Dialekt kommen und es muss unter den Jugendlichen gang und gäbe sein. Also gut, Allah wird wahrscheinlich...
Könnte schwierig werden, ja.
Ja, aber wahrscheinlich weit vorne dran.
Ja, könnte sein, ja. Ja, das, also ich glaube, überall, wo wir jetzt ein kleines bisschen dran stoßen, das sind Regeln, die andere Leute aufstellen. Und Sprache lässt sich im Endeffekt nicht regeln. Und wenn ein Lehrer sich vorne hinstellt und jetzt sagt, und die meisten schieben es eben auf die Lehrer, nee, hier wird es aber richtig geredet, dann schneidet da jemand was ab. Das Beste ist, wenn ein Kind sage ich jetzt mal, bestes, wenn ein Kind aufwächst und es ist zweisprachig. Das heißt, es weiß, es kann unterscheiden, bewusst unterscheiden, jetzt rede ich Hochdeutsch, jetzt rede ich Dialekt und es einsetzt. Das, glücklicherweise hatte ich das so, weil ich zu Hause gezwungen wurde, Hochdeutsch zu reden. Da musste ich genau, wenn ich Deutsch rausgehe, so war das halt früher, und so Hochdeutsch weiterred, krieg ich klein auf die Gosch. Ja, so war das halt früher. Du konntest dich früher nur mit Dialekt mehr oder weniger verbal verteidigen, dass es gar nicht erst zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Heute hat sich das geändert. Aber ich glaube, dass man das tun, es kommen immer Eltern zu mir und sagen, ich weiß, was ich mache, soll meine Kinder reden, kein Pelzisch, was soll ich machen? Ich meine, dann nehmen sie mich, doch hocken sie da vorne. Und dann stehen sie da und sagen, hallo. Und dann erzählen sie, es gibt Kinder, die habe ich vor mir stehen gehabt, Verkaufsstand, am Merchstand, die haben mir auswendig mein CD vorgebabbelt, weil sie die dauernd hören. Das heißt, so großartig. Ja, aber die reden trotzdem nicht pelzisch. Also die haben das dann als so eine Kunstform, als so eine Kunstsprache, die sie lustig finden, begriffen. Sag ich, dann müsst ihr euch auch strengen. Ja, das machen wir doch. Sofort, wenn die von der Schule heimkommen, werden sofort pelzische Vokabeln abgefragt. Oben müssen sie die Tagesschau simultan auf pelzisch übersetzen. Und wenn der Tatort kommt aus Ludwigshafen, machen wir aus. Das kann der Kessler auch mehr angucken. Sag ich, ja, das langt vielleicht trotzdem nicht. Ja, wahrscheinlich nicht.
Da würde ich gerne mal mit einer Frage anschließen, die auch auf deinen Dialekt und deine Karriere abzielt. Gab es jemals Momente, in denen du das Gefühl hattest, dass der Dialekt dich in deine Karriere eingeschmolzen hat, gefesselt hat? Außer das am Anfang Geschilderte?
Nee, ich glaube, weil ich habe das ja gewählt. Ich habe das ja wirklich deswegen gewählt, weil es mir mehr Möglichkeiten der Ausdrucksform gegeben hat erstmal. Ich konnte direkter, ich konnte authentischer, ich konnte exotischer mich ausdrücken. Ja, und das war am Anfang so. Und ich sage da ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, ich müsste mich heute auf eine Bühne stellen und nur Hochdeutsch reden, ich könnte es gar nicht mehr. Na klar könnte ich es, aber ich glaube, es wäre nicht so lustig. Ich glaube, es wäre wirklich nicht so lustig. Was mich allerdings vielleicht manchmal so ein kleines bisschen einschränkt, ist, was erzählst du jetzt noch? Wenn willst du jetzt zum 500. Mal erzählen, dass die Pfalz das tollste, gelobte Land ist, was es gibt? Klar, kannst du machen. Aber die Suche nach dem Neuen, die Suche nach dem Frischen, die Suche nach dem Überraschenden, die ist natürlich immer da. Ja, man will sich ja nicht ständig wiederholen. Auf der anderen Seite wollen Leute von dir was, die erwarten von dir einen gewissen Standard. Also du sollst schon ein bisschen ihr Heimat abfeiern und ihr Sprach natürlich. Auf der anderen Seite willst du aber auch immer dich nicht dauernd wiederholen. Und glücklicherweise hat das bisher immer so viel hergegeben, dass ich mich das nicht wiederholen musste. Und weil ich eben auch wahrscheinlich einen anderen Blick auf, das liegt vielleicht auch an meiner akademischen Vorstrafe, auf Sprache an sich habe als andere Leute. Deswegen habe ich da immer noch irgendwas rausziehen können, wo jemand anders vielleicht gar nicht drauf kommen wäre.
Weil wir gerade schon über deine Programme sprechen, gibt es denn, oder auch über deine Projekte, Bücherprojekte, und du machst ja ganz, ganz viel, gibt es denn so ein Herzensprojekt, was du in Zukunft, damit meine ich jetzt nicht morgen, übermorgen, sondern vielleicht auch in der ferneren Zukunft noch unbedingt umgesetzt haben möchtest? Für dich?
Ja, also ich habe schon so einen kleinen Wunsch immer mal wieder gehabt. Ich würde gerne schauspielern. Also diese Sitcom, die wir damals gemacht haben für den SWR, Pelzisch im Abgang, das war schon ein tolles Projekt. Leider war das mit sehr wenig Geld ausgestattet und hatte verschiedene Produktionsschwierigkeiten und wurde dann eben auch nach der ersten Staffel nicht weitergeführt. Warum? Weil es hauptsächlich hier in der Pfalz zu wenig Zuschauer hatte. Ja, auch der SWR muss, obwohl er öffentlich-rechtlich ist, das geht mir nie ein, warum ein öffentlich-rechtlicher Sender, der bezahlt wird von seinen Zuschauern, trotzdem auf Quote achten muss. Ja, eigentlich, aber gut, das ist auch noch das Thema. Wurde einfach nicht so angenommen, wie das hätte sein sollen, dass sie sagen, okay, dann machen wir eine zweite Staffel. Aber dieses Schauspieler sein und vielleicht dann noch als Schauspieler was zu reproduzieren oder was widerspiegeln zu können, was ich sowieso mache, das ist schon so ein Traum. Ja, weil ich, also natürlich, als Comedian bist du automatisch ein bisschen Schauspieler. Aber ich schlüpfe unheimlich gerne in andere Rolle. Ich bin zum Beispiel unheimlich gerne ein Bösewicht. Das konnte schon gar nicht sein auf der Bühne. Als Comedian bist du immer der Nette, der Gute, der Liebe. Ich wäre gern viel böser oft. Und die Comedians, die wenige, die ich mir angucke, das sind hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum, die sind alles so abgrundtief böse, dass ich manchmal denke, ach Gott, du wärst auch gerne mal so böse. Aber das konnte ich jetzt nicht mehr machen, weil jetzt würdest du deine Leute wirklich total verschrecken, wenn du gewisse Sachen sagst, das mache ich natürlich nicht. Aber so geheime Sache habe ich schon nochmal in mir drin. Vielleicht als letztes Programm, mein letztes Programm, da bin ich mal so, wie ich manchmal ganz eifel, so richtig bass. Und dann sage ich so, oh, da gehen wir nicht mehr hin. Und dann sage ich, ja, wollte ich ja gar nicht mein letztes Programm. Das ist jetzt aber zu böse. Das habe ich nicht so gemeint. Ja, das war satirisch gemeint. Hallo bitte, liebe Zuhörer, das war satirisch gemeint.
Zumal jetzt erstmal noch ganz andere schöne Programme kommen, wo du ganz nett und freundlich bist und überhaupt, oder?
Ja, absolut. Nein, es macht mir schon, jetzt nicht falsch verstehen, es macht mir schon mehr Spaß, lieb mit dem Menschen zu sein. Es gibt viel zu wenig Liebe auf der Welt. Es gibt viel zu viel verletzte Kinder, die Erwachsene werden und dann genauso das ausagieren, was sie früher eigentlich von ihren Eltern hätten anders erwarten können. Es wird immer wieder fortgesetzt. Und ich möchte gern, das ist mein Haupt, ich möchte gern, und ja, es klingt alles so kitschig, deswegen zögere ich so. Ich möchte gerne Freude in die Welt rausgeben. Ich möchte gerne, dass die Leute, wenn die zu mir kommen, sich freuen und danach heimgehen und sagen, wow, das hat sich jetzt gelohnt. Ich habe jetzt 2 Stunden irgendwie ein gutes Gefühl. Das trage ich jetzt noch ein bisschen mit mir rum. Das Feedback kriege ich auch oft. Das möchte ich gern. Und dafür überschauert es mich manchmal, was, wie dankbar ich sein kann, meinem Schicksal, meinem Universum. Ein bisschen was habe ich auch dazu gemacht, dass ich diese Wahlmöglichkeit ergriffen habe und keine Angst gehabt habe, oh, wie soll ich mich ernähren, ob das jemals gut geht. Ich habe das ergriffen und was ich heute machen kann, ich habe nie jemanden über den Tisch gezogen, ich habe nie jemanden ausgebeutet, ich red kein schlecht, ich mache einfach nur das, was ich kann und Leute freuen sich darüber, geben mir ein bisschen Geld, also manchmal sogar ein bisschen mehr und ich kann gut davon leben. Was gibt es denn Schöneres?
Das klingt, dass du eigentlich so bei dir auch angekommen bist und glücklich bist, oder?
Ja, ich bin glücklich auf jeden Fall. Es gibt viele Menschen, glaube ich, die könnten glücklich sein, wenn sie sich das bewusst machen würden. Und das beinhaltet schon, bei mir war es auch ein Prozess. Weil wenn du Künstler bist, dann willst du ja immer mehr. Und wenn du dich dann in andere Leute reinversetzt, die denken, ach, guck mal, wo der ist, ach, da wäre ich auch mal gern. Aber du selbst fühlst es nicht, weil du denkst, ich will auch aber dahin, das wissen die anderen ja nicht. Es gibt sogar Popstars, die noch denken, sie sind nicht angekommen, die total unglücklich sind. Warum bringen sich so viele Leute, die größten Ruhm haben, um? Die haben doch alles, was von unten zumindest so aussieht, dass sie alles haben. So, was ich damit meine ist, wenn du dir nicht bewusst machst, was du da hast und dankbar bist und das pflegst und ich glaube, Dankbarkeit ist der Schlüssel zu allem. Wenn du dankbar bist, dann verströmst du das auch. Dann verströmst du nicht das, nee, sowieso alles scheiße. Und die ziehen mich alle über den Tisch. Und das ist alles bass. Alles, nee, danke, dass es euch gibt, dass ihr zu mir kommt in die Show, dass ihr Geld dafür bezahlt, um mich zu sehen. Mich. Danke, dass ich das machen darf. Danke, dass ich mich nicht verbiegen muss. Danke, dass ich nicht in irgendeiner RTL-Show hock und irgendeinen Scheiß labern muss, sage ich es mal ganz krass. Sondern ich schreibe meine eigenen Texte, stelle mich auf die Bühnen, ich habe meine eigenen Leute, die mir helfen, dass das eine Regisseurin, Leute, die mir die Tour organisieren, ein Techniker, alles von mir bezahlt oder die leben mit mir mit gut. Ey, was gibt's denn Schöneres?
Absolut. Ja. Du bist jetzt in den Herbst- und Wintertagen wieder unterwegs, ne? Und dann füllst du die Halden wieder und die Säle.
Hoffen wir es, ja.
Hoffen wir es. Vielleicht kannst du ja noch 2, 3 Sätze zu dem Programm auch sagen, mit dem du da auf Tour bist.
Ja, ich habe so eine Tradition, habe ab und zu mal so ein Weihnachtsprogramm gemacht, schon in früheren Jahren. Schäni Bescherung 1 und 2, rohes Fest. Beachtet bitte das Wortspiel, rohes Fest. Weil ich Weihnachten fand ich immer völlig faszinierend als Comedy-Vorlage. Es ist nicht nur ich, es gibt ja auch andere Leute, leider schon verstorben. Loriot hat es ja ganz toll gemacht. Weihnachten ist einfach eine tolle Vorlage, weil es jeden betrifft, weil jeder darunter leidet und sich darüber freut, ist es eine fantastische Vorlage. Und erst recht, wenn man es dann auch auf Pelzig machen kann, auch noch. Und deswegen habe ich letztes Jahr gedacht, ich will mal wieder ein neues Weihnachtsprogramm machen. Und das habe ich lange überlegt mit dem Titel und so. Und dann habe ich das Chacos Gospel Show genannt. Auch da wieder kleines Wortspiel versteckt. Chacos Gospel Show. Und da habe ich diese alte Figur, die früher so eine Erfolgsfigur von mir war, wiederbelebt. The Reverend heißt der. Das ist so ein Baptistenprediger, der richtig so groove, der hat dann auch, ich habe dann auch so einen langen schwarzen Talar an und der redet so ein Kauderwelsch aus Pelzisch, Englisch, Hochdeutsch und die Gemeinde, die vor ihm hockt, also praktisch das Publikum ist dann die Gemeinde, die muss mitrocken. Halleluja! Und ja, und dann geht's ab. Und der macht so diese Predigt über Deutschland. Und da werde ich richtig politisch, aber auf so eine, ich sag mal, auf eine kathartische Art, also Katharsis praktisch, indem man sich selbst einfach reinigen kann von innen, den ganzen Dreck, den man innen drin spürt, das ganze Unterdrückte, Frust, ach Gott, die Regierung, ach was für Heizungsgesetz, was muss ich mir jetzt ausschaffen, was darf ich nicht sagen, wie, das darf ich nicht mehr fahren, da muss ich jetzt aufpassen. Dieses ganze Frust, den ganzen Frust, den man in sich angesammelt hat, einfach durch Lachen. Und das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von einem Comedian, dass der das erzeugt, durch Lachen rausholt, dass sich danach besser fühlt. Und das macht er perfekt. Ich habe gesagt, den will ich haben als zentrale Figur. Dann habe ich mir den Stefan Kahne dazu geholt, mein Lieblingsmusiker, mein Lieblingsgitarrist. Und der, habe ich gesagt, du spielst jetzt aber kein Orgel, eigentlich brauchen wir da Hammond-Orgel. Und ja, ich mache da trotzdem eine Orgel. Dann hört er seine Gitarre auch gesprochen und dann, ciao. Und dann hört sich die Gitarre an wie eine Orgel und dann geht's voll ab. Und dann fliegt zum Schluss wirklich das Dach weg. Und er hat gesagt, das ist die zentrale Figur, deswegen nenne ich das Chaco's Gospel Show. Aber außerrum halt auch die ganze Geschichte mit, wie Leute Weihnachten feiern, was sie essen, was sie trinken, was sie für Feuerwerk machen, wenn sie es noch überhaupt dürfen. Wenn nicht, dann machen sie es trotzdem und lauter so Zeug. Was man halt an Weihnachten alles so verbraten kann. Und das hatte letztes Jahr so einen Erfolg, dass die Leute sind so beschwingt da rausgegangen. Ich auch. Und dann kam das Management und sagt, wiederholen wir jetzt nochmal. Ich sagte, echt? Ja, doch, das wiederholen wir nochmal. Und deswegen wiederholen wir das jetzt dieses Jahr an 15 ausgewählten Orten und lassen es wieder rocken. Die Gosch vom Chaco.
Super. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Ruhig unterm Tannenbaum oder kriegt ihr euch in die Wolle, deine Frau?
Nee, gar nicht. Nein. Sagen wir so, bei uns war jetzt Weihnachten, ja, ich fand es nie so toll, wenn ich ehrlich bin. Aus verschiedenen Gründen. Meine Mutter war sehr christlich eingestellt und ich habe das immer bewundert, wie Leute in der Karibik zum Beispiel Weihnachten gefeiert haben. Das war irgendwie, ist ein Geburtstagsfeier. Das vergisst man immer.
Großes Fest, ne?
Ja, und manche, genau. Da wird jemand geboren, der einem was Gutes bringt. Das ist eigentlich der Sinn dahinter drauf. Aber viele Christen begreifen das eher auch so als Trauer und muss man alle ein bisschen traurig sein. Und auch die deutschen Weihnachtslieder sind so ein bisschen traurig. Wir singen übrigens auch Weihnachtslieder bei Chaco's Gospel Show, aber auf eine andere Art. Richtig so mit umgedichtete Texte und so.
Also, mit Stefan Kahle zusammen kann ich mir das super vorstellen.
Ja, was Mensch, wenn der aufhängt, Klinglöchchen Klingeling zu singen.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich an Weihnachten nie, es war jetzt nie so mein Fest. Vielleicht habe ich deswegen auch instinktiv immer die meiste Arbeit, die es im Jahr gibt, um das Weihnachtsfest rumgelegt, weil es ist meine Hauptarbeitszeit. Dezember, dann bis zum 7., 8. Januar ist eigentlich, da schaffe ich einfach. Da, wo andere Leute gerne ausgehen, da schaffe ich. Einer muss es schaffen,
sage ich auch immer. Vielleicht als abschließende Frage noch. Was glaubst du, was andere Deutsche von den Pelzern lernen könnten?
Sehr schöne Frage. Sehr gute Frage. Also mindestens einmal bei so einem Podcast sollte man ja seinem Fragesteller oder seiner Fragestellerin sagen, super Frage. Aber es ist wirklich
super. Danke, dass es am Ende kommt.
Na gut, es gibt jetzt eher offensichtliche Fragen und dann gibt es Fragen, da hat sich jemand wirklich was dabei gedacht. Ja, ich glaube, erstens in der Pfälzer Geschichte, da habe ich auch eine Nummer drüber, aus der Pfälzer Geschichte kann man was lernen. Man kann daraus lernen, dass diese Weltoffenheit, die wir ja hatten, manchmal zwangsläufig, weil eben andere Leute über uns hergefallen sind, sage ich mal, uns besetzt haben, uns dann aufgestückelt haben und wieder was anderes. Aber dadurch hat sich so eine Art Weltläufigkeit entwickelt. Also Pelzer ist ein unheimlich gemischtes Volk, was da alles drin steckt. Ja, was weiß ich, will ich jetzt gar nicht erst auffangen. Und jetzt auch in den letzten 20, 30 Jahren kommt noch wieder was dazu. Also von dieser gelassenen Weltoffenheit kann man, glaube ich, was lernen. Dass es kommt, wie es kommt. Und wenn es nicht kommt, kommt es halt anders da. Wobei natürlich auch da das nicht die Pelzer sind, sondern ich sage mal eine Grundmentalität. Natürlich gibt es auch ganz viele andere. Dann könnte man vielleicht was draus lernen. Aus der Helmut Kohl-Ära zum Beispiel. Manche Leute kennen vielleicht Helmut Kohl noch. Das war der große, dicke Pelzer, der immer gemeint hat, er kann Hochdeutsch babbeln. Und der die Leute da hergezwungen hat nach Deidesheim, ihnen so lange Pelzer Riesling und Saumage entgeben hat, bis die Mauer umgefallen ist. Da könnte man auch denken, der ist ja völlig unterschätzt worden, der Mann, ständig. Logischerweise, weil er halt sich aber auch immer ein bisschen verstellt hat mit seiner Spruch. Ja. Aber er ist völlig unterschätzt worden, wenn man gedacht hat, wie der redet und so, es kann ja nichts. Auch da wieder das Gefühl, ich bin was Besseres, weil ich diesen Dialekt nicht spreche. Ja. Wobei man eigentlich sich nicht als was Besseres fühlen kann, wenn man was nicht kann. Und dadurch wurde der Mann unterschätzt. Und wenn du jetzt aber aus dem Rückblick auf die Geschichte guckst, was der gemacht hat, viel Scheiße, ja. Spenden, Ding nicht verraten, gelogen, etc. Aber so seine historische Gesamtleistung, wenn man das so sagen will, wenn man später mal drauf guckt, der hat gesehen, ey, da gibt's, macht, geht diese Tür auf, das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das ein anderer lebende Bundeskanzler mit eingeschlossen jemals so geschafft hätte. Weiß ich nicht. Daraus kann man lernen, dass man Pfälzer nie unterschätzen sollte. Und aus was man lernen kann, auf jeden Fall ist, wir haben das Leben, haben wir sicher, genieß es, feier das Leben. Deswegen musst du nicht so vor einem Tisch liegen, aber jede Gelegenheit zum Feiern, jede Gelegenheit, dem Leben dankbar zu sein, die zu ergreifen. Ich glaube, das machen Pfälzer ziemlich flächendeckend. Da können andere Leute was von lernen, finde ich.
Wunderbar, vielen lieben Dank. Grandios.
Ja, war mir ein Vergnügen bei deiner tolle Frage, wie gesagt, was konnte ich nichts anderes wie antworten.
Dankeschön.